Der KI Powerboost Podcast. Präsentiert von Niklas Volland.
Bevor wir in das KI-Update reinstarten, noch eine kurze Bitte an dich. Wenn ich in die Statistiken meiner Videos oder Podcast-Folgen reinschaue, finde ich immer wieder faszinierend, dass tatsächlich ein sehr großer Anteil, nämlich 72% der Nutzer und Nutzerinnen, die die Videos oder Podcasts anhören, nicht folgen. Das heißt, es würde mir unfassbar viel bedeuten, wenn du meinem Kanal auf YouTube oder wenn du das Ganze als Podcast hörst, dem Podcast folgst. Und ich gebe dir auf jeden Fall das Versprechen, dass ich kontinuierlich daran arbeiten werde, hier diesen Podcast und auch den YouTube-Kanal, sämtliche Content-Formate von mir weiter zu verbessern und dir den bestmöglichen Mehrwert zu geben, dich immer auf dem Laufenden zu halten im KI-Bereich. Und deswegen, ja, würde ich mich sehr freuen und würde mir es unfassbar viel bedeuten, wenn du mir ein Abo dalässt. Ja, schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei bist. Diesmal gibt es wieder ein KI-Update. Wir schauen uns an, was in der Welt der KI in dieser Woche so passiert ist. Und ja, es gibt definitiv wieder einiges zu berichten. Einige spannende Wendungen, die sich da entwickelt haben in dieser Woche. Und ich würde sagen, gehen wir mal direkt rein in die erste große Meldung der Woche. Und zwar war das natürlich der Microsoft Copilot, der vor allem innerhalb von Office 365 jetzt auch für kleine Unternehmen und auch für Privatpersonen zur Verfügung steht. Der Microsoft Copilot in Office ist ja schon seit Anfang November letzten Jahres verfügbar grundsätzlich, aber es gab bis jetzt noch die Restriktion, dass mindestens 300 Lizenzen von Unternehmen abgenommen werden musste, die den Copilot einsetzen wollen, und das macht das Ganze oder hat das Ganze natürlich für kleinere und mittlere Unternehmen relativ unattraktiv gemacht, da man zusätzlich zu den eh schon bestehenden Lizenzgebühren für die Office-Pakete nochmal zusätzlich für den Copilot $30 pro Monat pro Lizenz bezahlt. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf einen unfassbaren Betrag, den natürlich kleine bis mittlere Unternehmen sich überhaupt nicht leisten können. Dementsprechend war das jetzt seit November erstmal noch recht unattraktiv. Aber wie gesagt, jetzt ist das Ganze eben auch für kleine Unternehmen verfügbar. Microsoft hat einfach die Beschränkungen grundsätzlich aufgelöst. Das heißt, man kann quasi wirklich ab einer Lizenz das Ganze jetzt erwerben. Genau, also sie schreiben hier auch Ausweitung des Copilots auf Unternehmen jeder Größe, und das ist natürlich wirklich super spannend. Ich habe mich in den vergangenen Tagen auch schon recht intensiv mit dem Copilot in den Office-Programmen beschäftigt, und es ist wirklich ein massiver Produktivitätsgewinn. Von daher aus meiner Sicht definitiv eine unfassbar weitreichende Wendung. Zumal wir, also ich bin in meinen Unternehmen ja auch sehr intensiv im Mittelstand unterwegs, und da bringen wir auch KI-Themen an die Unternehmen ran, und wir haben einfach ein unfassbares Interesse an diesen Themen, am Copilot, an KI generell in der Office-Welt wahrgenommen. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich eine sehr bemerkenswerte, wichtige Wendung ist im KI-Bereich, zumal auch die Office-Programme ja wirklich in so gut wie jedem kleineren und mittleren Unternehmen zur Verfügung stehen. Und somit wird KI insbesondere dadurch jetzt auch, ja, eben auch in kleineren Unternehmen ankommen. Und man wird in den nächsten Monaten dann auch sehr deutlich die Vorteile zu spüren bekommen, die das Ganze mit sich bringt. Und Märkte werden sich verändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und somit, ja, also sehr, sehr bemerkenswerte Wendung hier. Das Ganze ist auch deshalb interessant, weil innerhalb von Copilot es auch möglich sein wird, GPTs analog zu den OpenAI-GPTs anzulegen. Das heißt wirklich so Use-Case-spezifische Chats oder Chatbots oder Versionen vom Copilot, der dann in diesem Kontext einen ganz spezifisches Wissen und auch einen spezifischen Kontext zu einem speziellen Use Case hat. Und das ist natürlich auch super interessant. Das Ganze gibt es auch als App. Es gibt eine Copilot-App für iOS, für Android. Die ist auch kostenlos. Also gerne mal anschauen, ein bisschen in das Thema eintauchen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn das ist definitiv eine spannende Entwicklung, zumal Microsoft wirklich einer der riesigen Player ist, die den KI-Bereich mittlerweile ganz vorne federführend zusammen mit OpenAI und den anderen Großen in diesem Bereich entwickeln. Schauen wir uns mal die nächste News an, auch sehr, sehr spannend. Es gab von Samsung den Launch des neuen Samsung Galaxy S24, das einfach auch extrem viele KI-Funktionen mitbringt, also ein sehr spannendes Smartphone. Das Ganze erscheint in drei Formen, also einmal das S24 Ultra, S24 Plus und das normale S24. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann haben wir hier wirklich super spannende KI-Funktionen drin, also zum Beispiel diese Circle-to-Search-Funktion, in der man auf dem Bildschirm einfach etwas einkreisen kann und dann startet eben die Google-Suche direkt nach dem Objekt, das man eingekreist hat. Das finde ich sehr spannend. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob es hier in dieser Newsmeldung auch aufgeführt ist, aber es gibt eine Simultanübersetzung für Anrufe. Das heißt, wenn man mit jemandem telefoniert, der eine andere Sprache spricht, dann spricht die Person quasi und instant danach wird das Ganze in eine Sprache deiner Wahl übersetzt. Das heißt, du kannst dann auch sehr gut und produktiv mit Menschen telefonieren, die eine Sprache sprechen, die du gar nicht beherrschst. Könnte durchaus so manches Telefonat oder vielleicht auch ein Meeting irgendwie produktiver machen. Also das ist auch eine super spannende Funktion. Und was auch interessant ist, einige interessante Kamera-KI-Features, also man kann hier hat hier so einen Mega-Zoom, der bis zu zehnfaches Hineinzoomen in Objekte ermöglicht. Und das Ganze ist aber immer noch gestochen scharf. Das Ganze natürlich entsprechend auch KI unterstützt. Dann habe ich gesehen, man kann eine Slow-Mo-Funktion nachträglich noch rendern, wenn man ein Video aufgenommen hat. Also das iPhone zum Beispiel hat ja für diese Slow-Mo-Geschichte eine ganz eigene Funktion. Das braucht man hier nicht. Hier kann man einfach ganz normal ein Video aufnehmen, sich dann hinterher einen Bereich aussuchen und den dann eben noch als Slow-Mo rendern. Das funktioniert gut. Dann gibt es noch weitere spannende Funktionen, wie dass man Elemente in einem Bild beliebig verschieben kann und so weiter und so fort. Also insgesamt wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe auch noch gesehen, es gibt auch im Zusammenhang mit Android Auto sehr hilfreiche Funktionen, wie zum Beispiel eine KI-Zusammenfassung von Nachrichten, wenn man im Auto fährt, dass man jetzt nicht die ganze Sprachnachricht anhören muss zum Beispiel, sondern dass man einfach eine kurze KI-basierte Zusammenfassung der Nachricht bekommt und dann ja einfach weiterfahren kann und gar nicht groß abgelenkt ist am Steuer. Also super interessant. Ich denke, dass diese Funktionen auf jeden Fall hilfreich sind, zeitgemäß sind. Man muss jetzt mal gucken, wie es eben bei den Nutzern und Nutzerinnen hinterher ankommt. Ich habe tatsächlich auch schon erste enttäuschte Stimmen gehört aus dem Android- und Galaxy-Lager. Ich muss sagen, ich selber bin eingefleischter Apple-Fan und werde das definitiv auch erstmal bleiben. Aber nichtsdestotrotz definitiv hier wirklich beeindruckend, was Samsung da geliefert hat. Und ich denke, ein Stück weit auch Benchmark für weitere Smartphone-Entwicklungen, also auch Apple, wird da irgendwann nachziehen müssen und auch neue spannende KI-Funktionen mit integrieren. Ich bin gespannt, wie es ankommt und wieso das Feedback von den Android, ich meine natürlich vor allem den Samsung-Nutzern und NutzerInnen ist. Schauen wir uns das nächste Mal an, auch sehr interessant. Ich hatte ja auch schon mal berichtet von der Consumer Electronics Show aus Las Vegas, die Anfang Januar stattgefunden hat. Da gab es viele super interessante Gadgets, also wirklich vom Haushaltsroboter. LG hat da was vorgestellt, auch Samsung hat was vorgestellt, der irgendwie ja, Dinge projizieren kann an Wände, der einfach smart im Haushalt helfen kann, über dann doch eher wieder analog anmutende Dinge wie irgendwie diese analoge Tastatur für iPhones, die man so unten dran klemmen kann und dann kann man über physische Tasten wieder schreiben. Fand ich super spannend, weil irgendwie so eine Entwicklung, die ja eigentlich eher back to the roots ist, also eher so hin zum Analogen wieder. Und viele, viele weitere Dinge. Also schaut gerne mal auf mein Instagram-Profil oder auch auf TikTok, da habe ich einen Post dazu gemacht, wo ich einfach mal so die Highlights aus meiner Sicht vorgestellt habe. Aber dieses Tool hier, beziehungsweise dieses Gerät, aus meiner Sicht so das, was am meisten Wellen geschlagen hat bei der CES, und zwar nennt sich das Ganze Rabbit R1. Ich muss zugeben, meine erste Assoziation war erstmal, sieht irgendwie aus wie so eine moderne Form von einem Tamagotchi. Aber das Ding hat es tatsächlich in sich. Es ist noch nicht ganz so viel bekannt dazu, also viele Fragen sind noch offen. Aber was man schon weiß, ist, das Ganze, dieses Gadget basiert auf einem LAM, also wir kennen ja die LLMs, die großen Sprachmodelle, Large Language Models, und das hier LAM, ein Large Action Model. Was das Ganze tut, es lernt, Workflows abzubilden, also wie so eine Art Agent vom Nutzer, und kann diese Workflows dann voll automatisiert selber abbilden. Das heißt, eine Reise buchen, Pizza bestellen und so weiter. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Drittanbieter-Anwendungen und Services, die man dann da integrieren kann. Zum Beispiel sowas wie Domino's wahrscheinlich, also Pizza bestellen und so weiter. Gibt auch eine Online-Plattform, wo man diese Dienste und Services dann auch entsprechend installieren und managen kann. Und ja, das Ganze ist also kein Smartphone, sondern es ist eher etwas, was im Alltag unterstützen soll, ein KI-Device, das automatisiert Prozesse abbilden kann, was man auch trainieren kann. Also als Nutzer kann man dem Tool quasi verschiedene Workflows zeigen. Und es ist super, super spannend und interessant, bringt auch eine eigene Cloud mit, über die dann diverse Daten und Services organisiert werden. Der Launch ist, sofern ich richtig im Kopf habe, im März, aber auch erstmal nicht bei uns in Europa, sondern ich glaube vor allem in den USA. Also sehr, sehr spannend, was hier aktuell auch einfach so an KI-Devices auf den Markt kommt. Und ich bin super gespannt, wie sich einfach dieser ganze Hardware-Markt weiterentwickelt. Wir sehen immer mehr Geräte, auch wie diesen AI-Pin von Humane zum Beispiel, den man sich so anpinnen kann, hatte ich auch drüber berichtet. Jetzt das hier, dann Kühlschränke, die auf einmal spannende KI-Funktionen haben und so weiter und so fort. Also mal gucken, wie sich so der ganze Hardware-Bereich weiterentwickeln wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, gehen wir mal weiter. Nächste spannende News. Es gab ein Interview mit Mark Zuckerberg, also den CEO von Meta, der Company hinter Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter. Die sind ja auch sehr, sehr fleißig im KI-Bereich. Das heißt, die treiben da auch viel Forschung voran, bringen immer wieder neue Applikationen an den Markt. Ich hatte erst kürzlich von der Meta Audiobox zum Beispiel berichtet, mit der man per Text Soundeffekte erstellen kann. Und da gibt es unfassbar viel Richtung Voice Cloning, es gibt einen eigenen Bildgenerator von Meta und noch unzählige Dinge mehr. Und ja, jetzt kam eben hier die Aussage von Mark Zuckerberg, dass Meta ganz klar auch das Ziel hat, an einer AGI, also an einer Artificial General Intelligence, zu arbeiten. Das ist eben eine allgemeine KI, eine starke KI, die im Unterschied zu der KI, die wir heute haben, die man auch als schwache oder narrow KI oder AI bezeichnet, wirklich mehrere Dinge abbilden kann und am Ende eben auch die Intelligenz des Menschen übersteigt. In diesem Moment spricht man dann von einer AGI. Und das ist was sicherlich an vielen Stellen viele Potenziale hat, was Menschen gut unterstützen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, wenn man sich überlegt, wow, wenn wir irgendwann die KI haben, die einfach mehr weiß oder mehr abbilden kann, intelligenter ist als der Mensch, in welche Richtung wird es laufen? Ist die KI dann gut? Ist sie schlecht? Kann sie selber wiederum KI schaffen? Was dann dieses Prinzip der Singularität wäre? Also viele Fragen, die da in diesem Zusammenhang auftauchen, und jetzt wissen wir aber definitiv, dass Meta auch an dieser AGI arbeitet, genauso wie OpenAI. Der große Unterschied ist hier nur, dass Meta von vornherein im KI-Bereich diesen Open-Source-Weg eingeschlagen hat. Das heißt, die sind sehr offen, die geben ihre Codes auch raus zu den verschiedenen KI-Entwicklungen. Und machen das ein Stück weit anders als OpenAI, die da ja sehr verschlossen sind. Das wird auch sehr interessant, hier einfach zu beobachten, wann haben wir diese AGI? Also da gibt es auch verschiedene Theorien von Menschen, die sagen, puh, das könnte teilweise sogar nur noch 1-2 Jahre dauern, bis hin zu, da sind wir noch lange nicht. Ich selbst finde es sehr, sehr schwer, das einzuschätzen, glaube aber auch, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis wir wirklich bei diesem, auf diesem Intelligenzlevel sind, das den Menschen ausmacht, vor allem auch mit Hinblick darauf, dass ja das menschliche Gehirn noch immer nicht mal ansatzweise erforscht ist. Es ist noch immer und bleibt auch erstmal das komplexeste Konstrukt im ganzen Universum, über das man einfach noch immer sehr, sehr wenig weiß. Und dementsprechend wird es interessant sein, das zu beobachten, wann wir an dem Punkt sind. Sicherlich, wenn noch mehr Wettbewerber dieses erklärte Ziel haben, eine starke, eine generelle KI zu entwickeln, dann wird es wahrscheinlich eben schneller gehen, als wenn nur einzelne Player wie jetzt OpenAI sich das auf die Fahne schreiben. Also auch das eine bemerkenswerte News. Dann sehr interessant, dass KI natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema auf dem World Economic Forum, Weltwirtschaftsforum in Davos war, wo auch sehr, sehr intensiv über das Thema KI gesprochen wurde. Und ja, natürlich ist ja auch klar, ich meine, es ist definitiv ein Thema, das gerade die Wirtschaft an vielen Stellen massiv, massiv beeinflusst und verändert auch, was definitiv sehr, sehr weitläufige Auswirkungen hat auf verschiedene wirtschaftliche Entwicklungen. Von daher sehr klar, dass das hier auch ein großes Thema war. Ich finde diese Pressemeldung hier sehr spannend, weil es gibt hier so ein paar Zitate, die, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen, in welcher Art und Weise und mit welcher Perspektive KI da besprochen wurde. Zum Beispiel hier von Satya Nadella, dem CEO von Microsoft, der hier auch in so einer Gesprächsrunde gesagt hat, "The biggest lesson of history is not to be so much in awe of some technology that we sort of feel that we cannot control it, we cannot use it for the betterment of our people." Also ich lese da so ein bisschen auch die Warnung raus, KI an sich zu glorifizieren, auch zu sehr in diese Haltung reinzugehen, dass man KI nicht kontrollieren kann, dass man die Entwicklungen unbedingt aufhalten sollte und mehr in die Richtung zu gehen, zu sagen, ja, das ist definitiv eine sehr mächtige Technologie, aber wir sollten die Ressourcen eher in die Richtung einsetzen, dass wir sie für den Menschen einsetzen und dafür einsetzen, dass wir den bestmöglichen Mehrwert für die Menschen generieren. Natürlich, ein Stück weit hat er natürlich auf seiner, aufgrund seiner wirtschaftlichen Position als CEO von Microsoft da ein Stück weit logischerweise diese Einstellung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man die KI-Entwicklungen sowieso nicht mehr aufhalten können wird und von daher, es wird passieren und wir sollten definitiv die Ressourcen, die wir haben, so einsetzen, um genau zu gucken, wie können wir es zum Besten für den Menschen einsetzen. Und deswegen finde ich das schon mal eine sehr gute Perspektive. Dann habe ich weiter unten noch gelesen, "The regulation is the precondition to cover the risks, but the rest remains to be free for creativity and positive thinking. And in Europe we are well placed." Also eigentlich eine ganz gute, positive Einstellung zum Thema KI-Regulierung von der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz der Europäischen Kommission. Natürlich, die beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema Regulation und ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir die KI-Regulierung brauchen. Und finde das grundsätzlich gut, dass man da jetzt auch mit dem AI Act schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, das ist die große Herausforderung, schauen, dass wir uns nicht überregulieren, dass wir im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben. Und dementsprechend kann ich dem Ganzen hier gut zustimmen. Wir müssen genug Raum lassen für Kreativität und positives Denken. Und ja, da haben wir möglicherweise in Europa gar keinen schlechten Standort. Vielleicht mal noch ein Quote, was ich ganz gut finde. Hier noch von einem Gründer aus dem Tech-Bereich, Hadi Patovi, der sagt, "The imperative is to teach how AI tools work to every citizen and especially to our young people." Also so dieser Bildungsauftrag, der aus meiner Sicht auch essentiell wichtig ist. Wir müssen in Europa einfach schauen, dass wir die Menschen fit kriegen im KI-Bereich, dass wir es hinbekommen, dass sie mit diesen Werkzeugen arbeiten können. Und das wird absolut entscheidend sein für Europa, für Deutschland. Ja, da muss man einfach schauen, dass man die Bildung in die Richtung ausrichtet. Und ja, also ich glaube, das gibt schon mal so ein paar Einblicke. Und ich denke, sehr interessant, was hier diskutiert wurde. Sehr gut, dass man sich in Europa auch auf übergreifender Ebene mit KI beschäftigt. Und ja, deswegen definitiv sehr, sehr interessant und sehr gut. Dann fand ich noch sehr spannend eine News von Elon Musk, der auch mal wieder für Furore gesorgt hat mit einem Tweet. Der hat nämlich in dieser Woche auf X, heißt es ja jetzt in dem Beitrag, kommuniziert, dass er sich nicht gut fühlt damit oder sich nicht gut fühlen würde damit, dass wenn er quasi oder in seiner aktuellen Situation hat er quasi weniger als 25% Stimmrecht und möchte aber gerne mehr haben, möchte diese 25% Stimmrecht bekommen, um eine gute Grundlage zu haben, um die Entwicklungen im KI- und Robotikbereich weiter voranzutreiben, und hat ein Stück weit auch damit gedroht, wenn das eben nicht zutrifft, wenn sich so nicht umsetzen lässt und entwickelt, dann wird er diese Entwicklungen in private Companies von sich weiter umschiften. Das heißt, dann würde quasi bei Tesla nicht mehr so viel passieren. Ja, interessant. Ist natürlich wieder mal so ein bisschen typisch Elon Musk, das Ganze per X, also auch schön polarisieren. Auf der anderen Seite, er ist definitiv die treibende Kraft, er ist das Masterbrain hinter Tesla. Und deswegen vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehbar, dass er sagt, hey, ich möchte da auch den Einfluss haben, wenn ich hier meine ganze Vision, meine Power und meine Ideen und Innovationskraft reinstecke, um Robotik und KI-Themen bei Tesla voranzutreiben. Warum ihm das genau jetzt einfällt, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil einfach gerade sehr, sehr viel passiert in diesen Bereichen. Und ja. Passend dazu habe ich jetzt hier auch mal ein Video dabei, vielleicht kennt ihr das schon, aber ich will es euch trotzdem mal zeigen hier, das ist super interessant, weil das mal so ein bisschen den aktuellen Stand von Optimus Generation 2 zeigt. Das ist quasi ein Roboter, den Tesla entwickelt, finde ich ziemlich cool, vielleicht schauen wir einfach mal kurz rein. Genau, so, das ist mal ein Rückblick auf Bumblebee. Das war so der erste Roboter, dann Optimus Gen 1 im März 2023 und jetzt sind wir eben hier beim Optimus Generation 2, dem aktuellen Modell des Roboters von Tesla. Sieht ziemlich cool aus. Super spannend, ich habe auch eine News gelesen, zuletzt vom Midjourney CEO David Holz, der gesagt hat, ich kriegst ehrlicherweise nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, 2030 werden wir über 1 Milliarde humanoide Roboter auf der Welt haben. Und da stimmt Elon Musk auch zu. Ja, läuft ehrlicherweise noch ein bisschen steif. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen so die Ergonomie des Roboters ein bisschen optimieren. Aber schon wirklich beeindruckend. Also Kniebeugen kann er schon mal machen, kann sich fit halten. Die Hände haben sie neu entwickelt und das fand ich auch super inspirierend. Also dass er hier wirklich in der Lage ist, so ultra filigrane Bewegungen zu machen, wie eben zum Beispiel dieses Ei jetzt in den Eierkocher zu legen, ohne dass es zerbricht. Also das ist schon wirklich cool. Spannend. Sehr, sehr spannendes Projekt, das Tesla da macht, und klar, tanzen kann er natürlich auch. Genau, also das mal so ein bisschen Einblick zu dem aktuellen Stand von dem Optimus 2, und dann noch eine letzte News, die auch definitiv berichtenswert ist, und zwar hat OpenAI seine Nutzungsbedingungen mal wieder überarbeitet. Die hatten ursprünglich eigentlich die militärische Nutzung von, die militärische Nutzung der eigenen Systeme ausgeschlossen, haben das Ganze jetzt aber gelockert ermöglichen dadurch jetzt die Nutzung eigener Systeme für militärische Zwecke und haben in diesem Kontext auch bestätigt, dass sie mit dem Pentagon zusammenarbeiten. Also ich finde es durchaus interessant, dass es da schon so eine gewisse wie soll ich sagen, Flexibilität hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bei OpenAI gibt. Das ist ja auch immer so die große Frage. Ursprünglich war ja OpenAI mal sehr nicht wirtschaftlich getrieben, sondern im Sinne der Gesellschaft etwas zu entwickeln und eben nicht dieser krasse Gewinn, diese Gewinnorientierung. Das Ganze hat sich sicherlich jetzt verändert. Das war ja auch ein Thema, was im Kontext von Sam Altmans rausschmiss und kurz darauf folgenden Wiedereintritt in die Company oft besprochen wurde, dass es da angeblich ein Stück weit eben auch um diese gemeinnützige Ausrichtung versus die wirtschaftliche Ausrichtung, die halt Sam Altman vor allem vertritt, ging, der Konflikt. Und ich finde es halt interessant, dass OpenAI hier immer wieder Änderungen macht, die schon ein bisschen in die Richtung gehen, okay, da wird immer mehr der wirtschaftliche Faktor mit eingenommen. Auf der anderen Seite ist es eine Company, die natürlich auch so krass polarisiert, die Branchen so extrem prägt, dass es auch klar ist, dass man da ein Stück weit wirtschaftlich einfach schauen muss, wie man das Ganze optimal organisiert. Und dementsprechend haben wir jetzt hier eben die Möglichkeit, OpenAI, die sie sich geschaffen haben, um auch im militärischen Kontext Systeme einzusetzen. Interessant fand ich hier unten auch noch das Statement von Sam Altman bzw. von OpenAI, die gesagt haben, dass es immer noch so ist, dass OpenAI-Systeme nicht eingesetzt werden dürfen, um Menschen zu verletzen oder auch Waffen zu entwickeln. Aber worum es ihnen eben vor allem geht, sind zum Beispiel National Security Use Cases, wie im Bereich Cyber Security. Klar, ich sag mal, die militärischen Aktivitäten verlagern sich ja auch immer stärker auch in den Online-Bereich. Cyber Security ist da immer mehr ein Thema. Dementsprechend hier sicherlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass man ein Stück weit da sich in die Richtung orientiert. Und interessante News eben auch hier von OpenAI hinsichtlich des Einsatz eigener Systeme im Cybersecurity-Bereich. Ja, das waren mal so die wichtigsten News für die Woche. Ich hoffe, dass du wieder ein bisschen was mitnehmen konntest, dass ich dich wieder auf den aktuellen Stand bringen konnte im KI-Bereich und freue mich natürlich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut und ciao.
Danke, dass du bei dieser Folge dabei warst. Lass doch gerne eine Bewertung, ein Abo oder ein Like da und schau nächstes Mal wieder rein im KI Powerboost Podcast.